Ich möchte heute Nachmittag eine Lehrstunde halten, weitermachen durch unser Glaubensbekenntnis von 1689. Wir steigen im Grunde ein in das Kapitel 2, das überschrieben ist mit den Worten über Gott und die heilige Dreieinigkeit. Und konkret wird es heute um zwei Punkte gehen, nämlich erstens um die beklagenswerte Unkenntnis über Gott und zweitens um die bewundernswerte Unbegreiflichkeit Gottes. Und ich möchte all dem gerne einen Vers oder zwei Verse voranstellen, die wir finden in Jeremia Kapitel 9. Ich schlage gerne Gottes Wort mit mir auf zu Jeremia Kapitel 9. Wir lesen miteinander die Verse 22 und 23. Jeremia Kapitel 9, die Verse 22 und 23. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: So spricht der Herr. Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit, und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen, Einsicht zu haben und mich zu erkennen, dass ich der Herr bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde, denn daran habe ich gefallen, spricht der Herr. Amen. Lasst uns beten. Herr, du unbegreiflich herrlicher und heiliger, wir flehen, dass du uns diese Einsicht schenkst, dich zu erkennen, dass du der Herr bist und dass du es bist, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf der ganzen Erde. Herr, das und das allein soll unser einzig Rühmen sein, denn das ist, was dir gefällt. Dich, den einzig wahren und lebendigen Gott zu kennen. Und um diese Gnade bitten wir dich, so mehre du unsere Erkenntnis deiner selbst zur Ehre deines Namens. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Also, was haben wir hier gehört in Jeremia Kapitel 9? Dass deine eigene Weisheit, und du kannst der klügste und größte Philosoph der Welt sein, dass deine eigene Stärke, und du kannst der mächtigste, einflussreichste der Welt sein, und dass dein eigener Reichtum, und du kannst der wohlhabendste Mensch der Welt sein, dass all das nichts ist, wofür man dich glücklich preisen könnte und wofür du dich rühmen kannst, sondern eine Sache, einzig allein eine Sache, dass du Einsicht hast und den Herrn erkennst. Erkennst, wer er ist und was er tut, nämlich, dass er Gnade und Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde. Das ist, worum es allen Gläubigen in erster Linie gehen sollte, dass wir Gott kennen, wissen, was er tut. Aber sobald wir das hören, müssen wir bekennen und beklagen, dass es eine große Unkenntnis Gottes in unserem Land und auch bei uns gibt. Ein Mangel an wahrer Gotteserkenntnis. Und das ist mein erster Punkt. Die beklagenswerte Unkenntnis von Gott. Ein Mangel an wahrer Gotteserkenntnis ist der Grund für den Niedergang der Christenheit, wie wir es heute sehen. All der Abfall, all die Verweltlichung in den Gemeinden kommt daher, dass man Gott nicht mehr kennt. Warum wünscht man sich denn Entertainment, weltliche Unterhaltung in den Gemeinden? Weil man nicht mehr erkennt, wie schön und wie atemberaubend herrlich Gott ist. Warum gibt es denn so viel leichtfertiges Geschwätz auf den Kanzeln? Warum ein Gerede von bloßer Menschenweisheit? Warum ein Erzählen von irgendwelchen Geschichten? Weil man nicht mehr erkennt, wie weise Gott ist. Warum so wenig würdevoller Ernst und demütige Gottesfurcht in der Anbetung, in den Gottesdiensten, in den Gebeten, im Gesang, in der Verkündigung, in den Gesprächen, in der ganzen Versammlung? Warum nicht? Weil man nicht mehr erkennt, wie heilig Gott ist. Warum ein so leichtfertiges, unbekümmertes und schamloses, ja freches Leben in Sünde, ohne Buße, ohne dass man korrigiert wird, ohne dass man unter Gemeindezucht gestellt wird? Warum? Weil man nicht mehr erkennt, wie zornig Gott ist über die Sünde. Warum ein Vertrauen bei so vielen Gemeinden auf weltliche Strategien zum Gemeindewachstum? Warum ein Vertrauen auf menschliche Mittel und menschliche Manipulation und nicht mehr ein Vertrauen auf die Kraft des Gebetes und das Wort Gottes? Weil man nicht mehr erkennt, wie mächtig Gott ist. Und warum werden gottlose Psychologie und rein weltliche Therapien plötzlich angewandt? Weil man nicht mehr erkennt, wie freundlich Gott ist, die zu trösten und aufzurichten und zu kräftigen, ihnen beizustehen, sie zu erneuern und sie zu heiligen, die eben auf ihn harren. Und warum gibt es auch ja unter gesetzlichen Gemeinden ein Ablagen, ein Erarbeiten von eigener Gerechtigkeit, sie vor Gott zu verdienen, weil man nicht mehr erkennt, wie gnädig Gott ist, wie herrlich seine unverdiente und freie Gnade ist. Und wir könnten den ganzen Tag so weitermachen. Letztlich führt das alles zu einem verfälschten, kraftlosen, einem menschlichen Evangelium, das gepredigt wird, wo all die heiligen Eigenschaften Gottes fehlen. Man spricht nicht mehr von einem heiligen Gott, einem gerechten Gott, der Sünde keinesfalls ungestraft sein lässt, sondern Sünder verdammt. Doch dann aus seiner ewigen, freien und souveränen Gnade heraus sich entschied, Menschen mit ewiger Liebe zu lieben und ihnen Rettung zu senden durch seinen heiligen und gerechten Sohn, um für ihre Sünden zu sühnen. Durch sein Opfer am Kreuz alle Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen. Und dass dann der Auferstandene als der souveräne Herrscher allmächtig über alles regiert und nun alle rettet, die ihn anrufen, die Buße tun und glauben. Dass nun durch seine Gnade Gottes Angesicht freundlich über uns leuchtet, er uns gütig ist und er uns sein ewiges Erbarmen schenkt. Was wurde aus diesem heiligen, herrlichen Evangelium gemacht, das uns all die heiligen und herrlichen Eigenschaften Gottes offenbart? Daraus wurde das gemacht. Gott liebt dich einfach so, wie du bist. Und schön, dass es dich gibt. Du bist einzigartig und wunderbar. Aus dieser fehlenden Gotteserkenntnis kommen alle Fehlentwicklungen in den Gemeinden. Unter den Christen, auch an den Seminaren und Bibelschulen, wo man Theologie unterrichten sollte, also die Lehre von Gott, das ist, was Theologie bedeutet, die Lehre von Gott. Tatsächlich lernt man dort alles Mögliche, aber man beschäftigt sich nicht intensiv damit, wer Gott ist. Wer ist Gott und was tut er? Ist das nicht eigentlich das Hauptstudium, das Zentrum, das Herz aller Theologie? Doch das wird vernachlässigt und zwar schmerzlich, zum Schaden für die Gemeinden überall in unserem Land. Alle schlechten Entwicklungen rühren daher, dass man Gott nicht mehr richtig erkennt und ihn darum nicht mehr fürchtet und nicht mehr staunt und nicht mehr dasteht mit offenem Mund sprachlos, weil man zittert vor seiner Majestät und seiner Erhabenheit. Und nicht mehr weint vor Freude, weil man seine herrliche, souveräne Gnade erkennt. Der Reformator Martin Luther schrieb an Erasmus: Gar zu menschlich denkst du über Gott. Gar zu menschlich denkst du über Gott. Und trifft das nicht auf die meisten Gemeinden zu? Und trifft das nicht auch auf uns zu? Dass wir gar zu menschlich denken vor diesem herrlichen, erhabenen, ewigen Gott? Wie häufig denken wir zu menschlich, zu weltlich, zu gering? Eine biblische Sicht seiner Hoheit und Pracht, seiner Würde und Macht, seiner Heiligkeit und Herrlichkeit, seines brennenden Zornes, seiner ewigen Gnade. Es fehlt, es fehlt, es fehlt. Und nein, es fehlt nicht bloß, es ist sogar noch schlimmer. Es ist so weit gekommen, dass man sich schämt für den Gott der Bibel und für seine heiligen Eigenschaften und man meint, man müsse sich für ihn entschuldigen. Man schämt sich, wenn es um seinen Zorn geht und um seine Strafen. Es passt einem nicht mehr. Man hat nicht mehr das biblische Gottesbild. A.W. Tozer, ein amerikanischer Prediger im 20. Jahrhundert, sagte, Zitat, meiner Meinung nach ist die christliche Vorstellung von Gott, die Mitte des 20. Jahrhunderts vorherrscht, so verkommen, dass sie völlig unter der Würde des allerhöchsten Gottes liegt. Und er führt weiter aus. Die oberste Pflicht, welche die Gemeinde Jesu heute zu erfüllen hat, ist, ihre Gottesvorstellung zu reinigen und anzuheben, dass sie Gottes und auch der Gemeinde wieder würdig ist. Das sollte in allem Beten und Handeln an erster Stelle stehen. Den größten Dienst erweisen wir der nachkommenden Generation von Gläubigen, indem wir die erhabene Gottesvorstellung, die uns von unseren jüdischen und christlichen Vorfahren bezeugt wurde, also in der Heiligen Schrift, unverändert weitergeben. Tozer sagt, die Vorstellung, die die meisten von Gott haben, ist völlig unter der Würde Gottes. Darum ist es unsere heilige und oberste Pflicht, das wieder zu korrigieren. Es muss die Hauptaufgabe eines Predigers sein, dass Menschen wieder richtig von Gott denken und ihn wieder in Wahrheit anbeten. A.W. Pink, ein britischer Prediger im 20. Jahrhundert, sagt, der Gott dieses Jahrhunderts, so wie die Menschen sich ihm vorstellen, ähnelt dem Souverän der Heiligen Schrift nicht mehr als das schwache Flackern einer Kerze der Herrlichkeit der Mittagssonne entspricht. Der Gott, von dem auf der Durchschnittskanzel geredet wird, von dem in der gewöhnlichen Sonntagsschule gesprochen wird, der in einem Großteil der heutigen religiösen Literatur genannt wird und in den meisten der sogenannten Bibelkonferenzen gepredigt wird, ist ein Hirngespinst der menschlichen Fantasie. Eine Erfindung rührseliger Sentimentalität. Die Heiden außerhalb des Christentums, sie bilden sich Götter aus Holz und Stein, während Millionen von Heiden innerhalb des Christentums einen Gott aus ihrem eigenen fleischlichen Verstand erschaffen haben. Zitat Ende. Seht ihr, wie drastisch A.W. Pink die Situation beschreibt? Er nennt es beim Namen. Es ist nichts anderes als Götzendienst. Die Leute zimmern sich ihr eigenes Gottesbild nach ihren eigenen Vorstellungen zusammen, nach ihren eigenen Gedanken. Aber dieses Gottesbild, das sie gemacht haben, ist ein Götze. Sie haben es gemacht nach etwas, was ihnen selbst gefällt, denn der Gott der Bibel passt ihnen nicht mehr. Sie schaffen sich ein Gottesbild, das ihnen entspricht, das ihnen gefällt, wie es heißt im Psalm 50, Vers 21. Das hast du getan und ich schwieg. Du dachtest, ich sei ganz wie du. Ich werde dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. So bauen sich Menschen ihr eigenes Gottesbild, das nicht der Wahrheit entspricht und das nichts mehr zu tun hat mit der Heiligen Schrift. Es ist ein mickriger, ein lächerlicher Gott ihrer Vorstellung. Ein falsches Gottesbild. Und wenn man dann diesen Menschen aufzeigt, wie heilig und herrlich und zürnend dieser Gott der Heiligen Schrift ist, dann sagen sie, nein, 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 das ist nicht mein Gott. An so etwas glaube ich nicht. Das würde nie mein Gott der Liebe tun. Ja, richtig. Weil dein Gott ein Götze ist. Weil du nicht an den biblischen, wahren, lebendigen und heiligen Gott glaubst. Du hast dir deine eigene Vorstellung von Gott zusammengezimmert. Die größte Not, die wir haben in unserem Land, ist ein Mangel an Erkenntnis Gottes. Und so ist es auch unsere größte Aufgabe und Pflicht, Gott wieder neu zu erforschen, zu erkennen, wie er wirklich ist, gemäß der Heiligen Schrift, und das zu verkündigen. Darum ist es wichtig, dass wir nicht einfach sagen, ich glaube an Gott. Wie ist denn dieser Gott, an den du glaubst? Es ist ein Armutszeugnis, wie wenig es um Gott geht, wie viel es stattdessen um Pragmatismus geht, wie gelingt mein Leben. Dein Leben ist nur gesegnet und gelingt nur, wenn du den lebendigen Gott kennst, und zwar in Wahrheit. Und das haben die Puritaner verstanden. Unser Glaubensbekenntnis wurde ja von Puritanern geschrieben, eine Bewegung in England, die sich auszeichnete dadurch, dass sie wieder Gott studieren wollen. Und wenn du dir ihre Werke anschaust, nehmen wir nur ein Beispiel von Thomas Watson, der hat Body of Divinity geschrieben, ein Buch, wo es um die Lehre Gottes geht. Und er geht eine Sache nach der anderen durch. Das Wesen Gottes, die Allgegenwärtigkeit Gottes, die Allwissenheit Gottes, die Ewigkeit Gottes, die Unveränderlichkeit Gottes, die Weisheit Gottes, die Allmacht Gottes, die Heiligkeit Gottes, die Gerechtigkeit Gottes, die Barmherzigkeit Gottes, die Wahrhaftigkeit Gottes, die Einheit Gottes, die drei Einigkeit Gottes. Die Puritaner wollten wirklich nachdenken und wirklich forschen, wie Gott ist. Und wie wichtig es ihnen war, sehen wir auch in unserem Glaubensbekenntnis. Wir haben jetzt Kapitel 1 sozusagen miteinander studiert, nämlich über die Heilige Schrift. Wir haben darüber nachgedacht, dass die Heilige Schrift die einzige und ausreichende und vollständige und unfehlbare, irrtumslose Quelle ist von aller Gotteserkenntnis. Aber wenn wir nun wissen, wie wir erfahren können, wer Gott ist, was erfahren wir in der Heiligen Schrift? Wie ist Gott? Wer ist er? Und darum kommen wir zu Kapitel 2 über Gott und die heilige Dreieinigkeit. Und jetzt schaut einmal, was dort geschrieben steht über unseren Gott. Ich lese mal. Der Herr, unser Gott, ist der einzige, lebendige und wahre Gott. Er erhält sich in und durch sich selbst und ist unendlich in seinem Dasein und seiner Vollkommenheit. Sein Wesen kann nur von ihm selbst begriffen werden. Er ist reinster Geist, unsichtbar, ohne Leib, einzelnen Teile oder unbeherrschte Gemütsregungen. Er allein ist unsterblich und wohnt in dem Licht, dem sich kein Mensch nähern kann. Er ist unwandelbar, unermesslich, ewig, unbegreiflich, allmächtig, in jeder Hinsicht unbegrenzt, absolut heilig, vollkommen weise, vollkommen frei und von nichts und niemandem abhängig. Er bewirkt alles nach dem Rat seines eigenen, unwandelbaren und höchst gerechten Willens zu seiner eigenen Ehre. Er ist voller Liebe, gnädig, barmherzig, geduldig, reich an Güte und Wahrheit. Er vergibt Unrecht, Übertretungen und Sünde. Er belohnt diejenigen, die ihn eindringlich suchen. Und gleichzeitig ist er absolut gerecht und furchtbar in seinen Urteilen, denn er hasst jegliche Sünde und wird den Schuldigen niemals freisprechen. Bis hierhin. Siehst du, wie unser Bekenntnis sprudelt von Gottes Erkenntnis. Warum spricht man nun noch so wenig über diese heiligen Eigenschaften Gottes? Warum sind sie von so wenigem Interesse? Wisst ihr, man beschäftigt sich mit so vielen Dingen und so viele Dinge fesseln ein und sind so faszinierend für einen. Unser Gott, der Allmächtige, er stellt all das, was du kennst, bei weitem in Schatten. Haben wir verstanden, wie herrlich er ist? Ist er es, der dich fesselt mit seiner Schönheit und Erhabenheit und seiner Exzellenz, seiner Vollkommenheit, seiner Perfektion, seiner Majestät? Es gibt eine beklagenswerte Unkenntnis Gottes in unserem Land. Und das ist auch der Grund, warum es so viele Christen gibt, die häufig so schwach sind. Sie kennen ihren Gott nicht mehr genug. A.W. Tozer sagt, ich bin überzeugt, dass der Mangel an großen Heiligen in unseren Tagen darin begründet ist, zumindest zum Teil, an unserer Unwilligkeit ausreichend Zeit zu investieren in die Kultivierung der Erkenntnis Gottes. Also sich intensiv zu beschäftigen mit Gott, nachzusinnen über sein heiliges Wesen. Wo es einen Mangel an Erkenntnis von Gott gibt, da fehlt es auch an Kraft Gottes. Wenn wir das hören, wie beklagenswert es ist, müssen wir dann nicht sprechen mit Hosea Kapitel 6, Vers 3, so lasst uns ihn erkennen, ja lasst uns nachjagen der Erkenntnis des Herrn, nachjagen, intensiv ihn suchen und forschen, denn das ist, woran Gott gefallen hat. So heißt es in Hosea 6, Vers 6, denn an Güte habe ich gefallen, nicht an Schlachtopfern und an der Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfern. Daran hat Gott gefallen, wenn wir ihn kennen und mehr kennenlernen. Jeder von euch muss darum ein Theologe sein. Bist du ein Theologe? Jemand, der die Lehre von Gott studiert. Und ich frage nicht, ob du irgendeinen theologischen Abschluss hast oder irgendeinen akademischen Titel auf Papier. Das ist null und nichtig. Ich sage euch, ich habe Theologen kennengelernt, die haben 2 Doktortitel und sie haben keinen blassen Schimmer davon, wer Gott ist. Kennst du Gott und fürchtest du ihn, freust du dich über ihn und lernst ihn mehr und mehr kennen? Erlebst du das, was Paulus schreibt in Kolosser Kapitel 1, Abvers 9? Deshalb hören wir auch nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk, wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Oder man könnte auch übersetzen, wachsend in der Erkenntnis Gottes. Sehnst du dich danach, darin zu wachsen? Dadurch seinen Willen immer mehr zu erkennen und ihn immer würdiger zu wandeln, zu allem Wohlgefallen und fruchtbringend zu sein in jedem guten Werk. Das ist, was du brauchst. Erkenntnis Gottes und seines Willens. Die Frage ist, kennst du Gott? Und es geht hier nicht einfach darum, bloß intellektuell sich irgendwie Wissen anzusammeln. Jesus sagt in Johannes 17, Vers 3, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Verstehst du, worum es geht? Es geht um das Schicksal deiner Seele. Es geht um die Frage, ob du das ewige Leben hast. Denn das ist das ewige Leben, den allein wahren Gott, den Sohn, den er gesandt hat, zu erkennen. Hier fängt alles an. Es heißt in Hebräer Kapitel 8, was wahre Christen ausmacht. Ab Vers 10, denn dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Mein Gesetz gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. Und nicht werden sie ein jeder seinen Mitbürger und ein jeder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn alle werden mich kennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Was macht wahre Christen aus? Vom Kleinsten bis zum Großen? Gott zu kennen, ihn in Wahrheit erkannt zu haben. Und wenn du ihn nicht kennst, dann wirst du das ewige Leben nicht sehen, sondern das erleben, was in 2. Thessalonicher 1, Vers 8 steht. Der Herr wird kommen in flammenden Feuer, dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen. Und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Du musst ihn in Wahrheit kennen. Aller Zerfall der Gemeinden rührt daher, dass man Gott nicht mehr kennt. Und es ist bedauerlich. Und wir müssen flehen, Herr, erfülle die ganze Welt mit deiner Erkenntnis. Auf das auch, was wir lesen in unserem Bekenntnis, das sich so ausführlich mit den heiligen Eigenschaften Gottes beschäftigt wird, dass das nichts Außergewöhnliches unter den Christen sein sollte. Es sollte nicht sein, wo man lange nachsuchen muss, sondern es sollte in allen Gemeinden der Fall sein, dass dies das Zentrum unseres Daseins, der Sinn unseres Lebens ist, Gott zu kennen, wie er ist, und ihn in Wahrheit zu verkündigen. Gleichzeitig, und das ist mein zweiter Punkt, diejenigen von euch, die Gott kennen, die Christen sind, euch möchte ich warnen, dass ihr die Kenntnis von Gott, dass ihr das nicht als gewöhnlich und selbstverständlich und für herkömmlich irgendwie erachtet. So nach dem Motto, Gott ist altbekannt. Wahre Kinder Gottes kennen Gott, aber sie haben auch erkannt, dass sie ihn niemals gänzlich erfassen können. Das heißt, sie haben erkannt, dass Gott in seinem Wesen unausforschlich ist. Und so lasst uns, nachdem wir von dieser beklagenswerten Tatsache der Unkenntnis Gottes gehört haben, zweitens hören von der bewundernswerten Unbegreiflichkeit Gottes. Die bewundernswerte Unbegreiflichkeit Gottes. Denn in unserem Bekenntnis heißt es, ich zitiere, Gott erhält sich in und durch sich selbst und ist unendlich in seinem Dasein und seiner Vollkommenheit. Sein Wesen kann nur von ihm selbst begriffen werden. Später, er ist unwandelbar, unermesslich, ewig, unbegreiflich. Die Unbegreiflichkeit Gottes. Bevor wir also einsteigen und uns mit der Dreieinigkeit und so weiter beschäftigen, müssen wir das begreifen, dass Gott bewundernswert unbegreiflich ist. Nur Gott selbst kann sich selbst begreifen. Es heißt in 1. Korinther Kapitel 10, Kapitel 2, Vers 10, 1. Korinther Kapitel 2, Vers 10, uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Also nur Gott selbst weiß, was in seinen Tiefen ist. Kein Mensch kann die Tiefen Gottes ergründen. Das kann nur er selbst durch seinen eigenen Geist. Wir können ihn niemals gänzlich begreifen. Denn es heißt im Psalm 147, Vers 4 und 5, er zählt die Zahl der Sterne, er ruft sie alle mit Namen. Groß ist unser Herr und reich an Macht. Seine Einsicht ist ohne Maß oder wörtlich ohne Zahl. Also Gottes Weisheit ist unendlich. Du kannst niemals die Weisheit Gottes fassen, denn es gibt kein Maß seiner Weisheit. Darum Psalm 145, Vers 3. Groß ist der Herr und sehr zu loben. Seine Größe ist unerforschlich. Unerforschlich. Jesaja 55, Vers 8. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Römer Kapitel 11, Abvers 33. Herrliche Worte, hört sie. Römer Kapitel 11, Abvers 33. Welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Und wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben? Und es wird ihm vergolten werden. Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gottes Wesen ist unbegreiflich. Auch jede Eigenschaft seines heiligen Wesens, was auch immer du nennen möchtest, seine Weisheit, seine Gnade, seine Macht, was auch immer du aufzählst, all das ist nicht zu ergründen. Wir können niemals alles wissen von Gott. Aber warum ist das so? Nun zunächst einmal, weil Gott selbst unendlich ist. Also per Definition kann man ihn gar nicht völlig erfassen, weil er ja unendlich ist. Er hat kein Ende. Man kann ihn nicht begrenzen. Man kann ihn nicht in irgendetwas fassen. Er ist unerforschlich. Hiob Kapitel 11, Abvers 7. Kannst du die Tiefe Gottes erreichen oder die Vollkommenheit des Allmächtigen ergründen? Himmelhoch sind sie. Was kannst du tun? Tiefer als der Scheol. Was kannst du erkennen? Länger als die Erde ist ihr Maß und breiter als das Meer. Wir als Geschöpfe sind begrenzt. Das heißt, das Endliche kann niemals das Unendliche erfassen. Das Geschaffene kann niemals den Schöpfer gänzlich begreifen. Und wenn wir das denken, so sind wir stolz und blind und töricht. Wer ist wie der Herr? Jesaja Kapitel 40, Abvers 13. Wer hat den Geist des Herrn ermessen? Und wer ist der Mann seines Rates, den er unterwiese? Mit wem beriet er sich, dass er ihm Einsicht gegeben und ihn belehrt hätte über den Pfad des Rechts und ihn Erkenntnis gelehrt und ihn über den Weg der Einsicht unterwiesen hätte? Siehe, Nationen gelten wie ein Tropfen am Eimer und wie Staub auf der Waagschale. Siehe, Inseln hebt er hoch wie ein Stäubchen. Alle Nationen sind wie nichts vor ihm und gelten ihm als nichtig und leer. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Und was für ein Abbild wollt ihr ihm gegenüberstellen? Habt ihr es nicht erkannt? Hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündet worden? Habt ihr nicht Einsicht gewonnen von Gründung der Erde her? Er ist es, der da thront über den Kreis der Erde, dass ihre Bewohner wie Heuschrecken erscheinen. der den Himmel ausspannt wie einen Schleier und ihn ausbreitet wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten dem Nichts übergibt, die Richter der Erde der Nichtigkeit gleich macht. Mit wem wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich wäre, spricht der Heilige. Hast du es nicht erkannt? Oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und er ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Oh, wir denken viel, viel zu klein von unserem herrlichen Gott. Viel zu menschlich, gar zu menschlich. Gott ist groß, er ist gewaltig, er ist unvorstellbar, herrlich, unfassbar. Der Puritaner John Owen schreibt: Gott ist in seinem eigenen Wesen, seinem Sein und seiner Existenz absolut unbegreiflich. Da seine Natur unermesslich ist und alle seine heiligen Eigenschaften im Grunde unendlich sind, kann kein Geschöpf sie oder irgendetwas davon direkt oder vollkommen begreifen. Derjenige muss unendlich sein, der das Unendliche vollkommen begreifen kann. Deshalb ist Gott nur sich selbst vollkommen bekannt. Aber was uns betrifft, so hören wir nur wenig von ihm. Oder um es ein bisschen verständlicher auszudrücken, wie Spurgeon es kann, er sagt: Genauso gut könnte eine Mücke versuchen, den Ozean auszutrinken, wie wenn ein endliches Geschöpf den ewigen Gott begreifen könnte. Ein Gott, den wir verstehen können, wäre kein Gott. Wenn wir ihn begreifen könnten, könnte er nicht unendlich sein. Wenn wir ihn verstehen könnten, könnte er nicht göttlich sein. Zitat Ende. Also wenn wir Gott verstehen könnten, dann wäre er gar nicht Gott. Oder wie der Puritaner Richard Baxter es ausgedrückt hat: Das Meer ist nicht das Meer, wenn man es in einem Löffel halten kann. Wenn du glaubst, du wüsstest alles von Gott in deinem kleinen Gehirn, das du hast, dann hast du Gott nicht. Verstehst du? Das Begrenzte kann das Unbegrenzte nicht fassen. Wir müssen selbst wie Gott allwissend sein, um ihn ganz zu ergründen. Aber das sind wir nicht. Hinzu kommt, dass die Heilige Schrift uns lehrt, dass wir Sünder sind. In Römer Kapitel 1 wird uns gelehrt, dass wir von Natur aus die Erkenntnis Gottes niederhalten wollen. Und selbst wenn der Herr uns erlöst, so lehrt Paulus uns in 1. Korinther 13, dass all unser Erkennen Stückwerk bleibt. Außerdem hat Gott auch beschlossen, in seiner heiligen Souveränität uns nicht alles zu offenbaren, wie es heißt in 5. Mose 29, Vers 28. Das Verborgene steht bei dem Herrn, unserem Gott, aber das Offenbarte oder das Offenbare gilt uns und unseren Kindern für ewig, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Wir können Gott erkennen, aber nur das, was er uns offenbart hat. Und das, was er uns offenbart hat, ist für uns schon unfassbar herrlich. Darum wisse darum, wenn du etwas von Gott erkennst, wisse darum, das, was du erkannt hast, ist immer unendlich viel größer, als du denkst. Wie es heißt bei Hiob, in Hiob Kapitel 26, da ist die Rede von Gottes herrlichen Schöpfertaten. Und da heißt es in Hiob 26, Vers 14, siehe, das, also all diese Schöpfung, all das, was der Herr tut, siehe, das sind die Säume seiner Wege. Und wie wenig hören wir von ihm, doch den Donner seiner Machttaten, wer versteht ihn? Also das häufig, was wir von Gott sehen, auch in seiner Schöpfung, was er tut, das sind die Säume seiner Wege, also der äußerste Rand. Wir haben gerade ein Stückchen von ihm erkannt. Natürlich wurde das Buch Hiob noch in einer Zeit geschrieben, als der Sohn Gottes noch nicht erschienen war. Und unsere Erkenntnis ist unendlich viel mehr geworden als das, was er zu dieser Zeit hatte. Aber selbst wenn wir Dinge erkannt haben, wir haben heute Morgen den Psalm 139 gelesen. Da sinnt David ja nach über die Allwissenheit und Allgegenwärtigkeit Gottes. Da heißt es von David, einem Psalm: Herr, du hast mich erforscht und erkannt, du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen, du verstehst mein Trachten von fern, mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es, mit allen meinen Wegen bist du vertraut, denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge, siehe Herr, du weißt es genau, von hinten und von vorn hast du mich umschlossen, du hast deine Hand auf mich gelegt. So, und David denkt jetzt also über die herrlichen Eigenschaften Gottes nach. Aber was für ein Fazit zieht er daraus? Vers 6: Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich. Zu hoch, ich vermag sie nicht zu erfassen. Vers 17, für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, Gott, wie gewaltig sind ihre Summen, wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand, also unzählbar für uns. Verstehst du? Denke nach über Gott, ja. Sinne nach über sein Wesen, aber bei all dem begreife, dass Gott immer unendlich viel größer ist als alles, was du bisher erkannt hast. Du hast etwas von seiner Gnade erkannt, wunderbar, Gott sei Dank. Ich sage dir, du hast gerade einen Tropfen erkannt von dem unendlichen Ozean seiner Gnade. Du hast seine Heiligkeit erkannt, wunderbar, Gott sei Dank. Du hast nicht einmal an der Oberfläche angekratzt von dem wahren Ausmaß seiner unendlichen Heiligkeit. Paulus schreibt in Epheser, Kapitel 3, Vers 8, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Also was in Christus zu finden ist, die Fülle Gottes, ist unausforschlicher Reichtum. Also wie eine Schatztruhe, wo du Schätze hebst, Kostbarkeiten eine nach der anderen herausholst und bewunderst und du kommst niemals an den Boden der Schatztruhe an. Es geht immer weiter, ein Leben lang, in alle Ewigkeit. Er ist unendlich, unendlich herrlich. Und Preis und Ehre sei dem Herrn, dass er sich in seiner Unendlichkeit dazu herabgeneigt hat, uns etwas von sich zu offenbaren. Aber dass Gott unbegreiflich ist, das sollte uns dazu anspornen, ihn immer und immer weiter zu erforschen. Es wird niemals langweilig. Wir haben niemals Gott ganz erkannt. Wenn wir von der Unbegreiflichkeit Gottes sprechen, dann müssen wir auch von der Wissbarkeit, also von der Erkennbarkeit Gottes reden. Denn manche wollen vielleicht sagen, also wenn Gott so groß ist, ja dann kann ich eigentlich gar nicht wirklich was wissen über Gott. Dann brauche ich ihn erst gar nicht erforschen. Dann werde ich vielleicht Agnostiker. Also ich kann kein sicheres Wissen haben über Gott. Gott ist unbegreiflich. Eigentlich kann ich das alles nicht verstehen. Nein, es ist nicht wahr. Gott hat sich so offenbart, dass wir ihn kennen können, dass wir kennenlernen können, wie er ist. Und was auch falsch ist, ist so zu reagieren wie der postmoderne Pluralismus. Also wir würden sagen wie die Emergent Church, wie eine liberale Bewegung unter den Gemeinden, die sagt, alles ist relativ. Du hast deine Perspektive über Gott, ich habe meine. Und ich will hier nicht stolz auftreten und euch belehren, ich will hier keine dogmatischen, absoluten Aussagen machen. Nein, wir wollen vielmehr in einen Dialog miteinander treten. Du weißt was von Gott. Ich weiß was von Gott. Und so ergänzen wir uns, wir belehren uns nicht, wir tauschen uns aus. Nein, die Unbegreiflichkeit Gottes bedeutet nicht Ungewissheit oder Gleichgültigkeit. Wir können absolute Aussagen, völlige Wahrheiten über Gott aussprechen, weil wir sein heiliges Wort haben, wo er uns sagt, wie er ist. Und auch wenn wir ihn nicht vollkommen begreifen können, so hat er sich uns offenbart, es ist keine vage Vermutung und deshalb bekennen wir in unserem Glaubensbekenntnis und schreiben Dinge auf, die wir klipp und klar von Gott erkannt haben. Und das ist nicht unsere eigene Weisheit, sondern die Heilige Schrift. So ist Gott. Die Unbegreiflichkeit Gottes darf niemals bei dir dazu führen, dass du Ungewissheit hast oder gleichgültig wärst. Nach dem Motto, ich kann Gott eh nicht erkennen. Nein, vielmehr solltest du einen brennenden Eifer entwickeln, die Heilige Schrift zu studieren und Gott mehr und mehr zu erkennen. Denn wir können ihn erkennen, aber alles, was wir erkannt haben, ist doch nur etwas von seiner unendlichen Fülle. Was ist nun die rechte Reaktion auf all das, was wir gehört haben? All das sollte einfach dazu führen, dass wir wie Hiob auf unser Angesicht fallen, um ihnen die Anbetung und die Ehre und den Lobpreis darzubringen. Wir sollten erfüllt werden mit einem Staunen und wahrer Ehrfurcht, weil seine Größe unfassbar ist. Wir sollten dastehen mit offenem Mund, sprachlos, denn seine Größe ist unbegreiflich, und zwar an allen seinen Eigenschaften. Er ist völlig unergründlich. Sag, zimmerst du dir deinen eigenen Götzen, dein eigenes Gottesbild zusammen? Oder lässt du das, was du über Gott weißt, bestimmen von der Heiligen Schrift? Und willst du, und ist das dein heiliges Anliegen, alle Unwürdigen Vorstellungen, alle Gottes unwürdigen Gedanken, die du über ihn hast, zu korrigieren und Buße zu tun und allein das anzunehmen, was die Heilige Schrift sagt und endlich zu lernen, biblisch zu denken über Gott. Denn das und das allein führt zu wahrer Anbetung, zu wahrer Gottesfurcht. Ja, und weil uns das fehlt, ja, warum beten wir zum Beispiel nicht mehr so wie die Männer Gottes? Ja, weil wir Gott nicht mehr so kennen wie die Männer Gottes. David war ein Mann Gottes. Hört mal, wie er betet in 1. Chronik 29. David in 1. Chronik 29, da heißt es, und David, ab Vers 10, und David pries den Herrn vor den Augen der ganzen Versammlung. Und David sprach, und jetzt hör dir das an. Gepriesen seist du, Herr Gott, unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät, denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein Herr ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt. Und Reichtum und Ehre kommen von dir. Und du bist Herrscher über alles. Und in deiner Hand sind Macht und Stärke. Und in deiner Hand liegt es, einen jeden groß und stark zu machen. Und nun, unser Gott, wir preisen dich und wir loben deinen herrlichen Namen. Denn wer bin ich und was ist mein Volk? Bis hierhin. Nur wenn wir Gott in Wahrheit kennen, dann lernen wir auch so zu beten. Wie ein Mann Gottes, wie eine Frau Gottes, die ihren Gott kennen. Und dann sprechen wir auch mit den Worten vom Psalm 73, ab Vers 25. Wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Denn siehe, es werden umkommen, die sich von dir fernhalten. Du bringst zum Schweigen jeden, der dir die Treue bricht. Ich aber, Gott zu nahen, ist mir gut. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt, zu erzählen alle seine Taten. Sag, denkst du so über Gott? Verstehst du? Alles gründet darauf, was du über Gott denkst. Also sag mir, was du von Gott denkst, und du sagst damit alles über dein Leben aus. Denn was du denkst von Gott, beeinflusst jeden einzelnen Bereich. Darum sollte dies dein Lebensziel, deine Hauptbestrebung sein, Gott zu kennen, Gott zu haben. Lasst uns Christen sein, lasst uns eine Gemeinde sein, die Gott in Wahrheit erforschen und suchen und kennen will. Ihr Lieben, nachzusinnen über Gottes heilige Eigenschaften mit dem demütigen Bewusstsein, dass wir Gott niemals ganz begreifen können, all das hat praktische Bedeutung. Das heißt, die Auswirkung, Gott wirklich zu erforschen und ihn zu kennen, hat gewaltige praktische Auswirkungen auf dich. Und Charles Haddon Spurgeon fasst das sehr gut zusammen in einer Predigt, die er gehalten hat. Er sagt, nichts wird den Verstand so vergrößern, nichts die ganze Seele des Menschen so erheben, wie eine andächtige, ernsthafte, fortwährende Erforschung des großen Themas der Gottheit. Ich glaube, dass das rechte Studium der Auserwählten Gottes Gott selbst ist. Das rechte Studium eines Christen ist die Gottheit, die höchste Wissenschaft, die erhabenste Überlegung, die gewaltigste Philosophie, mit der sich ein Kind Gottes beschäftigen kann, ist der Name, das Wesen, die Person, die Taten und die Existenz des großen Gottes, den er sein Vater nennt. Die Betrachtung der Gottheit hat für den Geist etwas äußerst Erbauliches. Es ist ein Thema, das so weitläufig ist, dass sich alle unsere Gedanken in seiner Unermesslichkeit verlieren, so tief, dass unser Stolz in dieser Unendlichkeit ertränkt wird. Andere Themen können wir begreifen und uns mit ihnen zurechtfinden. Bei ihnen fühlen wir eine Art Selbstzufriedenheit und unsere Gedanken gehen dahin, dass wir uns selbst sagen, siehe, ich bin weise. Aber wenn wir zu dieser Meisterwissenschaft kommen, und feststellen, dass unser Lot ihre Tiefe nicht ergründen und unsere Adleraugen ihre Höhe nicht sehen kann, wenden wir uns von den Gedanken ab, dass der eitle Mensch weise wäre, sondern dass er ist wie ein wildes Eselsfohlen. Und wir sprechen den feierlichen Ausruf aus Hiob 8, Vers 9, ich bin von gestern und ich erkenne nichts. Kein Thema der Betrachtung wird den Geist mehr demütigen als Gedanken an Gott. Wir werden gezwungen sein zu fühlen, großer Gott, wie unendlich bist du, was für ein wertloser Wurm bin ich. Aber während das Thema den Geist demütigt, erweitert es ihn auch. Derjenige, der oft an Gott denkt, wird einen größeren Geist haben als derjenige, der einfach nur auf diesem engen Globus herumstampft. Er mag ein Naturforscher sein, der sich seiner Fähigkeit rühmt, einen Käfer zu zezieren, eine Fliege zu anatomisieren oder Insekten und Tiere in Klassen mit fast unaussprechlichen Namen zu ordnen. Er mag ein Geologe sein, der über das Megatherium, also ein Riesenfaultier, und den Plesiosaurier, ein Meerestier, und alle Arten ausgestorbener Tiere sprechen kann. Er mag sich einbilden, dass seine Wissenschaft, was immer sie ist, seinen Geist veredelt und erweitert. Ich wage zu behaupten, dass dies durchaus der Fall ist, aber das hervorragendste Studium zur Erweiterung der Seele ist die Wissenschaft von Christus und dem Gekreuzigten und die Erkenntnis der Gottheit in der glorreichen Dreieinigkeit. Nichts wird den Verstand so erweitern, nichts die Seele des Menschen so verherrlichen, wie eine andächtige, ernsthafte, fortgesetzte Erforschung des großen Themas der Gottheit. Und dieses Thema ist nicht nur demütigend und erweiternd, sondern auch, und jetzt kommen wir zu der praktischen Seite, sondern auch außerordentlich tröstlich. Oh, in der Betrachtung Christi liegt Linderung für jede Verletzung. Im Nachdenken über den Vater liegt Ruhe für jeden Kummer. Und im Einfluss des Heiligen Geistes liegt Balsam für jede Wunde. Möchtest du deinen Kummer loswerden? Willst du deine Sorgen ertränken? Dann tauche ein in das tiefste Meer der Gottheit. Verliere dich in seiner Unermesslichkeit und du wirst erfrischt und gestärkt wieder auftauchen, wie von einer Ruheliege. Ich kenne nichts, was die Seele so tröstet, die tosenden Wogen des Kummers und des Leids so beruhigen und die Winde der Prüfungen so besänftigen kann, wie ein andächtiges Nachdenken über das Thema der Gottheit. Zitat Ende. Verstehst du, dass Theologie nicht bloß Theorie ist, sondern dass es etwas mit deinem Herzen, mit deinem Leben, dass es etwas mit der Praxis zu tun hat? Wenn du Gott in Wahrheit erkennst und ihn immer besser kennenlernst, so wird das Auswirkungen haben auf deine Gefühle, auf dein ganzes Denken, auf dein Reden und dein Handeln. Ihr Lieben, das macht wahre Christen aus, dass sie wachsen in Gottes Erkenntnis. Und ihr Lieben, das ist das Einzige, was uns bewahren wird, unseren Gott zu kennen. Es heißt in Daniel Kapitel 11, und eine so wichtige Stelle, da geht es um große Verführung. Und da heißt es in Daniel Kapitel 11, Vers 32, und diejenigen, die sich am Bund schuldig machen, wird er durch glatte Worte zum Abfall verleiten, ein Verführer. Aber jetzt hör mal. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Hast du das gehört? Das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich als stark erweisen und wird entsprechend handeln. Das heißt, sich heilig bewahren und sich nicht verführen lassen. Darum möge der Herr uns Wachstum schenken in der Erkenntnis seiner selbst. Dass all diese heiligen Eigenschaften, die in unserem Bekenntnis einfach nur zusammenfassend aufgeschrieben sind, das heißt das, was die Heilige Schrift lehrt über Gott, dass wir es ausführlich studieren und beherzigen und darüber nachsinnen Tag und Nacht, damit am Ende er alle Ehre hat und wir stark sind und entsprechend handeln. Ich schließe mit Worten aus 1. Timotheus Kapitel 6. Dem seligen und alleinigen Machthaber, den König der Könige und den Herr aller Herren, den, der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, auch nicht sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht.
Amen.